Muss ich drücken oder nicht? Geht er? Dankeschön. Ja, vielfältig sprach Gott zu den Vätern. Das ist der Beginn des Hebräerbriefs, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Vielfach und vielfältig sprach Gott zu den Vätern durch die Propheten. Am Ende dieser Tagen redete zu uns durch den Sohn. Redete er zu uns durch den Sohn, den er zum Erbe über alles eingesetzt, durch den er auch die Welt erschuf. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit sowie der Abdruck seines Wesens und trägt alles durch sein vermögendes Wort. Nachdem er die Reinigung der Sünden bewirkt hat, setzte er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Er ist den Engeln umso erhabener, als der Name, den er geerbt hat, ihnen überlegen ist. Wo muss ich dann hin? Ach so. It's off. Okay. Ich bin technisch sehr unbedarft. Okay, Jesus ist Gottes letzte Wort. Vielfach und vielfältig sprach Gott zu den Vätern durch die Propheten. Am Ende dieser Tage, ich soll es heißen, oder? Wo sind die Deutschexperten? Entschuldigung. Ja, das hat mich bald abgebracht von Deutschlernen, all diese Endungen und so. Dachte ich, hätte ich doch lieber Spanisch gelernt. Naja, am Ende dieser Tage redete er zu uns durch den Sohn. Nun, wer das Neue Testament liest, ich hoffe, ihr liest das ab und zu mal, und zum Beispiel die Paulusbriefe oder die Petrusbriefe liest, dann fängt er immer an, die Alten waren klüger als wir. Bei uns, wenn man einen Brief bekommt, muss man den ganzen Brief durchlesen, zu wissen, woher es kommt, ne? Weil wir unterschreiben und die haben überschrieben. Und es heißt dann Paulus, Apostel, Jesu Christi oder Petrus und so. Und hier gar nichts. Kein Absender. Der geht sofort in die Thematik. Und deshalb weiß man nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Natürlich, die Theologen wollen immer wissen, was man nicht wissen kann, und haben spekuliert. Luther zum Beispiel meinte, es hätte der Apollos sein können. Neulich habe ich einen Kommentar gelesen, es hätte doch der Barnabas sein können. Aber der Kirchenvater Origenes im 3. Jahrhundert hat es auf den Punkt gebracht, Gott allein weiß, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Also wir wissen es nicht. Aber in wen er geschrieben hat, können wir aus diesem Vers mindestens raten, weil er spricht zu den Vätern und von uns. Also es ist klar, die Leute, denen er geschrieben hat, waren Juden, die an Jesus glauben. Heute nennt man das messianische Juden. Früher sagt man hebräischen Christen. Aber das Wort Christ ist bei den Juden so ein bisschen nicht gern gehört und deshalb nennen sie sich messianische Juden. Obwohl die anderen Juden sagen, das ist sowieso ein Widerspruch. Man kann nicht an Jesus glauben und Jude sein. Naja, gut. Aber das waren Juden, die an Jesus glaubten, aber es gibt Hinweise in dem Brief, dass sie ja so ein bisschen am Überlegen waren, ob sie nicht doch zu ihrem jüdischen Glauben zurückgehen sollten. Das lag auch daran, dass der jüdische Glaube war im Römischen Reich erlaubt. Man durfte Jude sein und dann brauchte man nicht diesen ganzen Mist, was die anderen gemacht haben, mitmachen. Und die Christen natürlich, die waren nicht erlaubt. Und sie kriegten dann nachher Schwierigkeiten, wenn sie den Kaiser nicht anbeteten. Und deshalb war eben so eine Versuchung, ja, lieber zurückgehen, dann haben wir weniger Ärger. Wir wissen auch, wenn dieser Brief geschrieben worden ist oder mindestens vor welcher Zeit, also es ist auf jeden Fall vor 70 nach Christus geschrieben worden, weil 70 nach Christus kamen die Römer nach Jerusalem, und haben den Tempel total zerstört und damit auch den ganzen Gottesdienst mit den Opfern und so weiter und den Priestern. Und der Hebräerbrief, das werden wir sehen, schreibt, als wäre das Ganze noch im Gange, also vor 70 vor Christus, Entschuldigung, nach Christus. Und aus diesem Vers nehmen wir auch die Thematik des Hebräerbriefes oder die Hauptthemen, zwei Hauptthemen, die miteinander verbunden sind. Erstens das Verhältnis vom Alten und Neuen Testament und zweitens die Person Jesu Christi. Also der sagt, Jesus ist die definitive und endgültige Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung in Jesus und am Evangelium erfüllt und vervollständigt den alten Bund. Jesus ist den Engeln überlegen, er ist besser als Mose, er ist besser als Josua, er ist besser als Aaron, besser als Melchisedek und besser als die Opfer des Alten Testaments. Und so stellt sich die Frage denn, wer ist dieser Jesus? Oh, das hatten wir schon. Gut. Ich habe vergessen, was ich selbst geschrieben habe. Okay. Wer ist denn dieser Jesus? Wir haben auch in dem Lied davon gesungen, dieses Staunen. Wer ist das? Haben die Jünger auch gesagt, damals auf dem Meer, auf dem Galiläischen See, als Jesus den Sturm beruhigt hat. Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit sowie der Abdruck seines Wesens. Ich gehe mal einmal zurück. Gott ist wie die Sonne und Jesus ist sozusagen die Sonnenstrahlen, dass die Sonne uns gut tut. Wenn die Sonne nur da wäre und nicht strahlen würde, würde es nicht viel helfen. Aber die Sonne wird wahrgenommen durch die Strahlen. Und so wird Jesus, oder so wird Gott durch Jesus wahrgenommen. Oder der Abdruck seines Wesens, das ist ein Wort aus dem, das ist ein Wort, wir haben das in Deutsch auch, Charakter. Und das bedeutet in damals, wenn man etwas druckte, so ein Stempel, ich meine, Buchdruck hatten sie damals noch nicht, aber die haben so Stempeln, da hat man Tinte drauf und bumm. Ne? Sehr wichtig in Deutschland, wenn man in die Ämter geht, da haben sie eine ganze Reihe von Stempeln. Bum, 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 und dann bist du in Ordnung. Ne? Ich muss alle paar Monate beweisen den französischen Rentenkasse, dass ich noch am Leben bin. Dann gehe ich ins Amt und dann ist gut. Ich lebe noch. Also, und natürlich, das, was auf dem Stempel gedruckt ist, nur rückwärts, ist das, was denn erscheint, wenn du stempelst. Und so ist es hier. Gottes Charakter, Gottes Wesen wird sichtbar an Jesus. Die anderen Apostel haben das auch gesagt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Moment. Am Anfang war der Logos, schreibt Johannes in seinem Evangelium, und der Logos war bei Gott, und Gott war der Logos. Also der Logos war eine göttliche Person. Anfang des Evangeliums. Ein Theologe, Thomas Torrens, hat gesagt, bei der Abfassung des nikäischen Glaubensbekenntnisses griffen die Theologen gern auf das Johannesevangelium sowie die Briefe an die Kolosse und Hebräer zurück. Es gab in der Frühkirche eine große Diskussion, ja, wer ist Jesus? Wie kann er gleichzeitig Gott und Mensch sein? Und so haben sie dann hin und her diskutiert und dann in Nikea, das ist heute in der Türkei, haben sie eine Konferenz, wo die ganzen Bischöfe zusammenkamen damals und haben dann ein Glaubensbekenntnis ausgehämmert, besonders der Athanasius, weil es gab Leute, die sagten, ja, Jesus ist eigentlich ein geschaffenes Wesen, es ist nicht Gott selbst. Und dagegen haben sie, und die haben diese Bibelstellen aus dem Neuen Testament, eben aus dem Kolosserbrief, aus dem Hebräerbrief und aus dem Johannesevangelium. Aber Jesus hat es noch einfacher gesagt. Ich staune immer, wissen Sie, die Paulus und so mit diesen theologischen Ausdrücken, und Jesus sagt ganz einfach so, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So einfach ist das. Natürlich an dieser Stelle steigen unsere jüdischen und muslimischen Freunde aus. Sie meinen, Gott könne doch keinen Sohn haben. Ist doch unmöglich. Die Muslime glauben, dass wir glauben, dass Gott Maria geschwängert hat und Jesus war der Sohn. Kein Wunder, dass sie das nicht glauben. Das glauben wir natürlich auch nicht. Leider nicht nur die Muslime und die Juden, sondern auch viele Theologen heute glauben das nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vielleicht sind sie auch dabei, gesprenkelte Mäuse zu züchten. Durch Jesus schuf Gott die Welt und erhält sie. Durch ihn erschuf Gott die Welt, er trägt alles durch sein vermögendes Wort. Haben wir noch was? Ja. Das steht auch im Johannesevangelium. Durch ihn wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er nicht geschaffen hat. Und Paulus dazu im Kolosserbrief: Alles ist durch ihn geschaffen und es besteht alles in ihm. Eigentlich müssen wir hier sagen, ja Moment, was sagen wir, wenn wir den apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ne? Und hier heißt es, Jesus hat das gemacht. Ja, wir müssen sagen, Jesus ist denn der Ausführende. Gott hat geschaffen, aber Jesus war quasi sozusagen der Handelnde bei der Schöpfung. Natürlich, die kritischen Theologen sagen, ja, Moment, all diese Stellen, ne, den Hebräerbrief, Johannesevangelium, Kolosserbrief, die glauben meistens sowieso nicht, dass Johannes, der Apostel Johannes, das Johannesevangelium geschrieben hat, und sie glauben auch nicht, dass Paulus den Kolosser- und Epheserbrief geschrieben hat. Und der Hebräerbrief, haben wir gesehen, wissen wir sowieso nicht, wer den geschrieben hat. Ja, das waren alle spätere Schriften. Nicht? Die ersten Christen, Jesus ist der Herr, er ist der Heiland, wunderbar. Und dann haben sie weitergedacht und schließlich haben sie aus Jesus einen Gott gemacht. Aus diesem wunderbaren Mensch aus Nazareth haben sie schließlich die zweite Person der Dreieinigkeit gemacht. Und das kommt zum Ausdruck in diesen Schriften, Kolosser, Johannes Evangelium und Hebräerbrief. Aber, tut mir leid, liebe Theologen, haben wir das noch? Ja. Auch im ersten Korintherbrief, der wurde ziemlich früh geschrieben, ist eine der frühesten Schriften im Neuen Testament, die Briefe von Paulus und der Korintherbrief. Und was schreibt er da im 8. Kapitel? Durch den einen Herrn Jesus Christus hat Gott alles erschaffen. Also es ist nicht, dass die ersten Christen so immer weiterentwickelt haben und Jesus immer höher gemacht haben, so Legendenbildung, sondern von Anfang an haben sie geglaubt, Jesus ist der fleischgewordene Gott und der Schöpfer und der alles zusammenhält durch sein mächtiges Wort. Und deshalb ist es kein Wunder, ich weiß nicht, ob ich das... Nee, habe ich nicht. Kein Wunder, wie wir gesungen haben, dass Jesus den Sturm gebieten konnte, dass er Kranken heilen konnte und all diesen anderen Sachen. Weil er ist der, der alles sowieso in seine Hand hat. Und er kann natürlich manchmal die Regeln übertreten. Auch das den Wetterbericht. Der Wetterbericht sagt, es gibt einen Sturm und Jesus sagt, halt, wird anders gemacht. Und er hat die Macht dazu. Der nächste Punkt, Jesus hat die Sünde gesühnt. Nachdem er die Reinigung der Sünden bewirkt hat, setzte er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jetzt muss ich gucken, was kommt als danach. Okay, nee, ist gut. Die Reinigung unserer Sünden. Ich habe ein sehr schönes Kommentar von dem Hebräerbrief daheim, und geschrieben im 18. Jahrhundert allerdings, aber nichtsdestotrotz ist es sehr gut. Und er ist überzeugt, Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben. Viele Leute glauben das, weniger heute als früher. Aber es sind einige Sachen im Hebräerbrief, wo man merkt, das ist nicht von Paulus. Der Stil ist ganz anders. Jemand hat gesagt, Paulus hat Hebräisch gedacht und Griechisch geschrieben. Und das merkt man manchmal. Aber der Hebräerbrief ist ganz elegantes literarisches Griechisch. Und hier auch die Reinigung unserer Sünden. Der Hebräerbrief sieht das Sterben Jesu als Erfüllung von dem ganzen alttestamentlichen Gottesdienst, wo es darum ging, Gottes Volk von ihren Sünden zu reinigen durch die Opfer, durch die Waschungen und so weiter. Und er sagt, ja, das alles war ein Bild und Jesus ist die Erfüllung. Während Paulus natürlich viel eher in juristischen Kategorien denkt, er spricht von Rechtfertigung, von Versöhnung, von Vergebung und nicht so sehr im Sinne von Reinigung der Sünde. Obwohl, wir werden gleich sehen, Johannes und Paulus auch sprechen von Sühne für unsere Sünden. Er ist die Sühne für unsere Sünden, doch nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und Paulus sagt dann, Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut. Was heißt Sühne? Sühne heißt eine Ersatzleistung, die Schuld aus der Welt nimmt. Jemand ist schuldig geworden und er tut etwas, um das zu sühnen. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu sühnen, aus der Welt zu nehmen. Wiederum gibt es Widerspruch. Vor einigen Jahren hat ein prominenter evangelikaler Christ in England einen Artikel geschrieben oder ein Buch geschrieben sogar und sagte, das ist kosmische Kindsmissbrauch. Gott straft seinen Sohn für unsere Schuld. Und das hat natürlich eine große Debatte hervorgerufen. Aber wir haben das eine der Lieder gesungen, ich fand das ganz cool. Dass Gott hat unsere Schuld auf sich genommen. Es ist nicht, als ob Gott Vater im Himmel sitzt und sagt, Jesus, es gibt eine Drecksarbeit, bist du bereit? Ja, schicke ich dahin. Oder und Jesus stirbt am Kreuz, weil Gott ihn quasi kaputt schlägt. Und es gibt Lieder, die heißen, das flammende Schwert des Zornes Gottes durchbohrte Jesu Herz am Kreuz. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, wenn ich sowas sehe. Nein, Gott konnte natürlich nicht sterben, weil er Gott ist, er kann nicht sterben. Aber er ist Mensch geworden, damit er sterben konnte. Und er ist Mensch geworden in der Person seines Sohnes. Und er hat, also es ist nicht, dass Gott straft Jesus für uns, sondern Gott nimmt die Strafe in der Person Jesu auf sich selbst. Und dann, was hat Jesus gemacht, nachdem er für unsere Sünden die Sühne bewirkt hat? Ja. Das kommt etwas später im Hebräerbrief. Jesus hat für alle Zeit ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Das kommt auch in dem Anfangstext. Nachdem er die Reinigung der Sünden bewirkt hat, setzte er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Solange ich arbeite, es sei denn am PC, ich stehe und jetzt stehe ich. Und wenn ich mich hinsetze, da werdet ihr denken, endlich mal ist er fertig. Hat seine Arbeit erledigt. Und als Jesus unsere Sünden getragen hat, hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt. Die Sünde ist gesühnt. Die Schuld ist abgetragen. Und Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Die Sache ist erledigt. Und deshalb brauchen wir kein Opfer mehr für die Sünden. Und im Hebräerbrief kommt später, in den späteren Kapitel, fünfmal einen Ausdruck, ein für alle Mal. Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben. Ist ein für alle Mal in die Gegenwart Gottes gegangen mit seinem Blut zu unseren Gunsten. Und deshalb brauchen wir kein Opfer mehr. Und schließlich, Jesus, der erhöhte Herr, ist Gottes Erbe. Den Sohn hat er, Gott, zum Erbe über alles eingesetzt. Er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist den Engeln umso erhabener, als der Name, den er geerbt hat, ihnen überlegen ist. Was bedeutet das? Jesus ist der Erbe. Ich komme auf die Stellen gleich. Jesus ist der Erbe von Gottes Schöpfung. Er hat ihn zum Erbe über alles eingesetzt. Paulus schreibt im Kolosserbrief, er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Alles wurde auf ihn geschaffen, auf ihn hin geschaffen. Er soll in allem den ersten Platz einnehmen. Jesus war der Erbe der Verheißungen an Israel. Das ist der Erbe. Das haben die Weingärtner in dem Gleichnis, nicht, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, von dem Weingärtner, der das verpachtet hat an die Pächter. Und dann schickt er immer die Propheten, um die Frucht zu holen, und sie haben sie malträtiert. Und dann schließlich hat er seinen Sohn geschickt. Das war natürlich Jesus. Und die Weingärtner, das waren die führenden Leute in Israel damals, sie haben gesagt, das ist der Erbe. Wir bringen den um und dann gehört das uns. Und leider ist das, was sie getan haben. Jesus ist Haupt der Gemeinde. Und Jesus steht an höchster Stelle. Gott hat ihn erhört und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Das kennen wir aus dem Philipperbrief. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seinen rechten Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Epheserbrief, Kapitel 1. Glaube? Ah, ne. Ja, da war's. Okay. Was bedeutet das für uns, dass Jesus der erhöhte Herr Gottes Erbe ist? Erstens, es gibt keine Zukunft für Israel außerhalb von Jesus. Ja, damals haben die Führer gesagt, das ist der Erbe, bringen wir den um und dann gehört das uns. Und so ist das bis heute. Den Rabbinen gehört die ganze Religion Israels. Die haben das denn entscheidend abgeendet vom Alten Testament, obwohl sie behaupten, die verfolgen das noch. Sie haben sogar das neue Jahr geendet. Ne? Jetzt in der Zeit feiern die Juden das Neujahrsfest, aber Gott hat gesagt, in der Zeit vom Passafest im April oder ja im Frühjahr sollte der erste Monat sein. Da haben die geändert. Viel haben sie geändert. Und vor allem natürlich, sie haben Jesus ausgeschlossen. Jesus ist auch die eine kostbare Perle, der verborgene Schatz im Acker, im Gleichnis. Er erzählt dieses Gleichnis von einem Mann, der einen Schatz im Acker entdeckt und verkauft alles, um diesen Schatz zu bekommen. Und das ist Jesus. Oder ein Händler, der nach guten Perlen sucht und er findet die eine kostbare Perle und er verkauft alles, um diese eine Perle zu kaufen. Und das ist Jesus. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Eben, es heißt hier, wir sind Miterben Christi. Jesus ist der Erbe und wir sind die Miterben. Römer 8, Vers 17. Alles gehört doch euch, schreibt Paulus an die Korinther. Die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Und ihr selbst gehört Christus und Christus gehört Gott. Also was streiten wir über manches, zum Beispiel über die verschiedenen Prediger, über Paulus und über Apollos und über Petrus. Und wir gehören alle euch. Ihr seid Miterben Christi, alles gehört euch. Petrus sagt in seiner Predigt zu Cornelius, können wir das jetzt, was passiert jetzt? Wie kann ich das ausmachen? Kannst du das ausmachen? Danke, ja. Petrus sagt in seiner Predigt zu Cornelius, Jesus ist der Herr über alles. Aber die Frage ist, ob er auch Herr über unser Leben ist. Ja, wir haben es gesehen beim Neues Leben Tag, war faszinierend, hast du gesagt, wie hieß es, verschwende dein Leben. Das hat die Maria getan, ne? Die ihr diese Alabasterflasche von Duft gebrochen hat und das alles über Jesus, über seinen Kopf und über seine Füße gekippt hat. Sie hat alles, Jesus, sie hat das verschwendet. Verschwende dein Leben an Jesus. Wollen wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Das ist dein großes Geschenk an uns. Wir danken dir, Herr, für den, wer er ist, der Sohn Gottes, die Ausstrahlung deiner Herrlichkeit. Und wenn wir ihn sehen, sehen wir dich. Wir danken dir, dass er alles in seiner Hand hat. Wir danken dir, dass er auch sich an uns verschwendet hat. Er hat sein Alles gegeben, sein Leben, um uns zu versöhnen, um uns zu reinigen. Und wir danken dir, dass er jetzt zu deinen Rechten sitzt und dass wir ihm gehören und dass wir alles in ihm haben. Hab Dank dafür, Herr. Amen.